ARD Sounds.
Es ist in der Tat eine neue Zeitrechnung, die für die Nachrichtendienste jetzt beginnt.
Eine neue Zeitrechnung, denn Deutschland ist täglich Ziel hybrider Kriegsführung. Das hat Innenminister Dobrindt heute gesagt.
Und damit begründet er eine Neuausrichtung der Nachrichtendienste. Deren Befugnisse sollen deutlich erweitert werden. Wir klären gleich, was das bedeutet.
Ein wachsendes Problem ist die steigende Anzahl von Drohnen, die überall beobachtet werden. Wir beantworten die Frage, ob die Reform der Nachrichtendienste da weiterhilft.
Die Bundespolizei hat Bilanz gezogen für die Kontrollen, die es seit 2 Jahren an der Grenze zu den Niederlanden gibt. Wir ordnen die Zahlen ein.
Die Waffenruhe zwischen dem Iran und den USA, so brüchig sie ist, soll womöglich verlängert werden.
Und im Westjordanland haben jüdische Siedler nun offenbar sogar die Oberhand über die Armee. Unser Korrespondent erzählt von einem Zusammenstoß, der eine neue Eskalationsstufe markiert.
Hallo, ich bin Inken Henkel aus der NDR Nachrichtenredaktion.
Und ich bin Tarek Yusbashi. Hier ist die neue Folge von Machtfragen, das sicherheitspolitische Update, am 12. August um 16.30 Uhr.
Spionage und Sabotage vor allem aus Russland. Eine Drohne mit Sprengstoff beladen am Flughafen Leipzig. Deutschland sei tägliches Ziel hybrider Kriegsführung, hat Bundesinnenminister Dobrindt gesagt. Die Nachrichtendienste sollen deshalb echte Geheimdienste werden und mehr machen dürfen. Die Bundesregierung hat heute Mittag Neuregelungen auf den Weg gebracht. Kritiker warnen allerdings vor einer Einschränkung von Grundrechten durch mehr Überwachung.
Ist das denn berechtigt? Oder anders gefragt, wie wirken sich denn die erweiterten Befugnisse des Geheimdienstes für uns im Alltag aus?
Dazu hat Clara Bünger von der Linken im Gespräch mit unserer Kollegin Liane Kossmann heute früh ein Beispiel gegeben. Hören wir doch da mal rein.
Also wenn die Polizei eine Wohnung durchsuchen will, dann muss vorher ein Richter unterschreiben. Und hinterher können Anwälte prüfen, ob das rechtens war. Oder man erfährt eben halt auch selber davon, das ist keine Bürokratie, sondern das ist Rechtsstaat. Das ist eben eine Errungenschaft, genau eine Lehre aus unserer dunkelsten Zeit. Und genau das soll jetzt der Verfassungsschutz dürfen, was eben halt bisher nur die Polizei durfte. Also reingehen, durchsuchen, manipulieren. Und das alles ohne Richter, ohne Anwälte und auch vielleicht ohne, dass die Betroffenen es je erfahren. Und deshalb, ein Geheimdienst ist eine Blackbox und er arbeitet da ungestört und keiner schaut ihn auf die Finger und das darf nicht sein. Deshalb muss es vor allen Dingen mehr Kontrolle geben statt weniger Kontrolle der Geheimdienste.
Gut, also mehr Kontrolle fordert die Linke. Stimmt es denn, dass die Nachrichtendienste künftig weniger kontrolliert werden sollen?
Also offiziell heißt es, dass die Erweiterung der Befugnisse flankiert werden soll durch eine intensivere Kontrolle. Demnächst sollen noch mehr Fäden beim unabhängigen Kontrollrat zusammenlaufen, der aus Richtern besteht. Er soll regelmäßig die Abgeordneten im parlamentarischen Kontrollgremium des Bundestags informieren.
Dann gehen wir vielleicht jetzt noch mal einen Schritt zurück. Wir haben den Bundesnachrichtendienst und den Verfassungsschutz. Kannst du vielleicht noch mal sagen, wie da die Aufgaben verteilt sind?
Ja, der Bundesnachrichtendienst ist der Auslandsgeheimdienst. Er soll Gefahren aus dem Ausland für Deutschland erkennen und die Regierung immer sofort darüber informieren. Der BND hat rund 6.500 Mitarbeiter und hat ein Budget von gut 1,5 Milliarden Euro. Der Verfassungsschutz ist für die Sicherheit im Inland zuständig. Er soll Gefahren für die demokratische Grundordnung beobachten, zum Beispiel Extremisten und Terroristen, und Spionage und Sabotage abwehren. Der Bundesverfassungsschutz hat mehr als 4.500 Mitarbeiter und knapp 700 Millionen Euro in diesem Jahr zur Verfügung.
Und was genau sollen diese beiden Behörden nun künftig dürfen, was sie bisher nicht durften?
Das hat unser Korrespondent Markus Sambale so zusammengefasst.
Also bislang ist es ja so, dass der Bundesnachrichtendienst im Ausland und das Bundesamt für Verfassungsschutz im Inland vor allen Dingen Informationen sammelt, Menschen überwachen kann, diese Daten dann auswerten kann. Und das Neue sind die sogenannten operativen Fähigkeiten. Das heißt, dass beide Nachrichtendienste dann viel aktiver werden können, zum Beispiel mit Cyberangriffen, dass man im Extremfall auch Sabotage anwenden kann und dass auch der Verfassungsschutz zum Beispiel in bestimmten Fällen Wohnungen betreten darf, um dann da abhörig einzurichten, und zwar in häufigeren Fällen als bislang.
Wenn man das so hört, da wirkt es ja folgerichtig, auf die zunehmenden hybriden Bedrohungen zu reagieren und die Möglichkeiten der Abwehr zu erweitern. Ich habe gelesen, dass zum Beispiel die Bundeswehr einige 100 Drohnen gesichtet hat in den vergangenen Jahren, und das hat deutlich zugenommen.
Genau. Und da wäre ja die Hoffnung, dass die erweiterten Befugnisse von BND und Verfassungsschutz so schnell wie möglich dazu beitragen, dass Drohnenangriffe besser abgewehrt werden. Warum das aber leider eher nicht der Fall ist und wie weit andere Länder da sind, erklärt Stefan Stuchlik, ARD-Korrespondent aus Brüssel.
In Deutschland hat im Vergleich mit anderen europäischen Ländern das Problem mit Kleindrohnen spät erkannt. Die meiste Abwehrtechnik ist gerade einmal bestellt. Die Lieferungen der Abwehrsysteme dauert in manchen Fällen noch Jahre. Wenn man sich andere europäische Länder ansieht, erkennt man weiteren Nachholbedarf, etwa bei der Erkennung der Gefahren. Frankreich hat vor den Olympischen Spielen 2024 in Paris ein zusammenhängendes Luftlagebild eingeführt, das überall im Land in Echtzeit autorisierte Drohnen von nicht autorisierten unterscheiden kann. Deutschland debattiert im Moment noch über so ein System. Und Großbritannien etwa hat eine sehr pragmatische Lösung für die Bekämpfung von Kleindrohnen gefunden. Prinzipiell ist die Kriminalpolizei dafür zuständig und so wurde sie auch ausgestattet. Ein großes Abstimmungsproblem wie in Deutschland, wo sich private Flughafenbetreiber, Landespolizei, Bundespolizei oder gar Bundeswehr absprechen müssen, existiert dort nicht mehr. Auch eine realitätsnahe Ausbildung für die Abwehr von Drohnen ist in Deutschland erst im Aufbau. Dieses Problem haben aber andere europäische Länder auch. Das größte Trainingscenter für Drohnenabwehr steht in Österreich. Bezeichnenderweise allerdings wird es nicht von staatlichen Stellen, sondern von einem Privatanbieter betrieben.
In Deutschland soll das in staatlicher Hand bleiben. An Flughäfen soll weiter die Bundespolizei zuständig sein. Der Innenminister plant, dass die für die Drohnenabwehr demnächst 300 Spezialkräfte zur Verfügung hat. Bisher sind es 130.
Die Bundespolizei ist ja vor allem für den Schutz der Grenzen verantwortlich. Da gibt es jetzt eine Bilanz für Kontrollen an der Grenze zu den Niederlanden. Warum muss man eigentlich mit Kontrollen rechnen, wenn man aus unserem Nachbarland und EU-Staat Niederlande nach Deutschland einreist?
Diese sogenannten vorübergehenden, stationären und mobilen Binnengrenzkontrollen sollen die irreguläre Migration eindämmen und gegen Schleuserkriminalität vorgehen. Die gibt es seit knapp 2 Jahren, diese Stichprobenkontrollen. Und das Bundesinnenministerium hatte das damals angeordnet, noch damals unter Nancy Faeser.
In ihrer Bilanz schreibt die Bundespolizei jetzt, dass es in diesen 2 Jahren mehr als 3.100 unerlaubte Einreisen und Einreiseversuche gab. Das klingt doch noch ganz schön viel.
Ja, das ordnet uns jetzt mal Jule Lampe aus der Redaktion Landespolitik in Hannover ein.
Erst einmal zeigt sich, unerlaubte Einreisen und Einreiseversuche werden nicht weniger. Seit Ende letzten Jahres sind knapp 800 weitere Fälle dazugekommen. Das gilt aber auch für andere Bereiche. Es sind deutlich mehr Haftbefehle vollstreckt worden und auch mehr Schleuser festgenommen worden. Aus Sicht der Gewerkschaft der Polizei zeigen die Grenzkontrollen also definitiv Wirkung. Doch es gibt auch Kritik, denn 7 Nachtschichten am Stück seien für die Beamten eben keine Seltenheit, heißt es. Dazu kämen eben auch noch lange Wege zu diesen Kontrollpunkten an den Autobahnraststätten und zu wenig moderne Technik vor Ort, um das Personal zu entlasten. Und, das muss man auch sagen, die Bundespolizei bekommt insgesamt eben auch immer mehr Aufgaben, zum Beispiel bei der Drohnenabwehr an Flughäfen. GdP-Sprecher Andreas Rooskopf fordert vom Bund deswegen mehr Personal und eine bessere technische Ausstattung.
Also zumindest das Personal für die Drohnenabwehr an Flughäfen soll ja, wie vorhin gesagt, verstärkt werden. Und ergänzen möchte ich noch, die Reform der Nachrichtendienste von Innenminister Dobrindt ist in der Ministerrunde abgesegnet worden. Als nächstes muss aber der Bundestag noch zustimmen und da gibt's mit Sicherheit noch Diskussionen. Das Ganze wird also noch dauern.
Dann kommen wir jetzt erstmal zu einem anderen Thema, nämlich den paradoxen Informationen zur Lage in der Straße von Hormus. US-Präsident Trump hat sich gestern Abend mal wieder enorm optimistisch geäußert.
Ja, stimmt. Er hat nicht zum ersten Mal gesagt, dass die USA die Meerenge vollständig unter Kontrolle hätten. Das glaubt aber offenbar niemand, denn es fahren ja immer noch kaum Schiffe durch. Denn die müssen jederzeit mit Angriffen aus dem Iran rechnen.
Und das, obwohl doch eine Waffenruhe vereinbart war.
Stimmt, die ist allerdings immer wieder gebrochen worden. Und in diesen Tagen, Mitte August, läuft sie außerdem auch noch aus. Immerhin ist jetzt offenbar eine Verlängerung dieser Waffenruhe im Gespräch um weitere 60 oder sogar 90 Tage. Das war aus pakistanischen Sicherheitskreisen zu hören. Pakistan vermittelt ja in dem Konflikt. Es ist aber wohl noch nicht entschieden, ob diese neue Waffenruhe überhaupt öffentlich kommuniziert werden soll.
Und was ist mit den Ölpreisen? Da geht es doch immer weiter nach oben, oder?
Ja, genau. Das liegt sowohl an den ständigen Angriffen auf Schiffe in der Straße von Hormus, als auch daran, dass es immer noch kein Abkommen gibt zwischen dem Iran und den USA. Je länger das auf sich warten lässt, desto größer sind natürlich die Zweifel, ob es überhaupt zu einer Einigung kommt. Und das schiebt die Ölpreise weiter an. Seit Mittwoch vergangener Woche sind die Preise für die wichtigsten Sorten Brent und US-Leichtöl mehr als 10% gestiegen.
Anscheinend wird aber gleichzeitig weniger Öl verbraucht. Das ist ja auch eine logische Folge der Verknappung.
Ja, die Internationale Energieagentur hat ihre Verbrauchsprognose gesenkt und spricht von der größten jemals verzeichneten Störung der weltweiten Ölversorgung. Weiterhin fehlen über 8 Millionen Barrel pro Tag, die sonst aus der Golfregion kommen.
Und der Iran-Krieg treibt nicht nur die Ölpreise, sondern auch die Inflation in die Höhe.
Jawohl, in Deutschland haben sich Waren und Dienstleistungen im Juli um 2,8% verteuert im Vergleich zum Vorjahr. Das liegt auch am Ende des Tankrabatts. Und das Niedrigwasser in den Flüssen kann die Inflationsrate in Deutschland weiter steigen lassen, wie Finanzexperten sagen.
Dann bleiben wir jetzt thematisch im Nahen Osten. Da gibt es wieder Ärger mit israelischen Siedlern im Westjordanland, dass sie zum Teil gewalttätig vorgehen und Palästinenser angreifen. Das ist nicht neu.
Neu ist aber, dass die Bewohner dieser illegalen Siedlungen massiv mit der israelischen Armee aneinander geraten. Die Soldaten wollten offenbar die Siedler daran hindern, Gewalt auszuüben. Jan-Christoph Kitzler aus Tel Aviv mit der ganzen Geschichte.
Israelische Menschenrechtsgruppen, die sich mit der Lage im besetzten Westjordanland beschäftigen, äußern immer wieder schwere Vorwürfe gegenüber der israelischen Armee. Ihre Soldaten stünden oft nur daneben, wenn Siedler Gewalt an Palästinensern verüben. Manchmal beteiligten sie sich sogar an der Gewalt, heißt es in vielen Berichten. Dieser Fall ist anders und zugleich zeigt er, dass die Situation im Westjordanland Israel als Besatzungsmacht immer mehr entgleitet. Die Siedler waren am letzten Sonntag nach Kusra gekommen, südwestlich von Nablus, und hatten einen neuen Außenposten errichtet, auf dem Gelände der Familie von Yusuf Abdul Karim Hassan. Wir sind drei Haushalte, die belagert werden. Meine Frau und meine beiden Töchter, meine Eltern und meine Brüder sowie unser Nachbar und sein Sohn. Das Hauptproblem ist, dass die Straßen blockiert sind. Niemand darf hinein oder hinaus. Niemand kann Lebensmittel oder Wasser liefern. Niemand kann helfen. Und das ist das Schwierigste. Wir fühlen uns wie im Gefängnis. Seit Sonntag ist die Familie eingesperrt. Es gibt Videos, die die Siedler bei der Arbeit zeigen. Sie zerstören einen Zaun, werfen Steine auf die Straße, errichten eine Art Zelt. Gestern kam dann die israelische Armee, erklärte, die Gegend sei nun militärisches Sperrgebiet. Weitere Videos zeigen, wie Siedler mit Soldaten aneinander geraten. Heute war auch der oberkommandierende General für das Westjordanland vor Ort, um sich ein Bild der Lage zu machen. Dieser Besuch ist ungewöhnlich. Die Siedlergewalt an sich ist kein Einzelfall und hat wieder einmal den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen beschäftigt. Dort sagte Ramiz Alakbarov vom Büro des UN-Sonderkoordinators für den Nahostfriedensprozess: Die Gewalt durch Siedler hat ein beispielloses Ausmaß erreicht. Bislang haben die UN in diesem Jahr mehr als 1430 Vorfälle unter Beteiligung israelischer Siedler dokumentiert, die zu Verletzten, Sachschäden oder zu beidem führten und von denen rund 260 palästinensische Ortschaften betroffen waren. Viele dieser Vorfälle ereigneten sich in Anwesenheit israelischer Sicherheitskräfte. Die Siedler operieren oft von sogenannten Außenposten. Nach Schätzungen von israelischen Nichtregierungsorganisationen wurden allein rund 230 bis 240 neue Außenposten gegründet, seit Benjamin Netanyahu mit seinen zum Teil rechtsextremen Koalitionspartnern regiert. Noch einmal Ramiz Alakbarov. New outposts are established, often with state support. Neue Außenposten werden oft mit staatlicher Unterstützung errichtet und können nachträglich genehmigt werden. Von diesen Außenposten aus haben Gewalt und Einschüchterung durch Siedler zur Vertreibung palästinensischer Gemeinschaften geführt. Die Ausbreitung landwirtschaftlicher Außenposten ist äußerst besorgniserregend. Mit einer geringen Zahl von Siedlern ermöglichen sie die Kontrolle über riesige Landflächen. Israelische Organisationen berichten, dass diese Außenposten inzwischen faktisch die Kontrolle von fast 20% des Westjordanlands ausüben. Over close to 20% of the West Bank. Auch vor dem Haus von Yusuf Abdul Karim Hassan sollte so ein neuer Außenposten entstehen. Und noch ist unklar, ob die israelische Armee das verhindern wird. Soldaten sind in der Gegend im Einsatz, doch die Siedler kommen auch in den letzten Stunden immer wieder zurück. Yusuf schickt ein Video. Zu sehen sind mehrere Siedler direkt vor dem Haus und keine israelischen Soldaten. Ich beobachte die Siedler vom Fenster aus. Sie sind an denselben Ort zurückgekehrt, an dem ihr Zelt stand. Die Armee ist abgezogen, doch sie strömen weiter herbei und ihre Zahl wächst. Ich würde sagen, es versammeln sich dort jetzt fast 70 bis 80 Siedler. Die israelische Armee erklärt auf Nachfrage, sie sei weiterhin im Einsatz, um die Familie zu schützen. In vielen anderen dokumentierten Fällen geschieht das nicht. Und wie engagiert die Armee wirklich ist und ob es in diesem Fall gelingt, ist offen.
Der Fall zeigt, dass die radikalen Siedler ihren Vormarsch im Westjordanland im Zweifel auch gegenüber dem Militär durchsetzen wollen. Die israelische Armee hat die Lage in Teilen des Westjordanlands offenbar nicht mehr im Griff. Da verändern sich gerade die Machtverhältnisse, wenn die Armee jetzt ihre eigenen Leute nicht mehr unter Kontrolle hat.
Und das war Machtfragen, das sicherheitspolitische Update für heute. Ich bin Tarek Yusbashi, bei mir im Studio war Inken Henkel aus der NDR Nachrichtenredaktion.
Und die sagt vielen Dank fürs Zuhören.